guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 16. Februar 2023 und folgende Themen erwarten euch heute. Bremer Rechtsanwalt wird im Zuge einer Spitzelaffäre unter Druck gesetzt. Starkregen, Hochwasser und Überflutungen. Was muss und kann in Freiburg getan werden? Der Menstruationszyklus ist kein pauschales Leistungshindernis, denn Gender Data Gap überwinden. Thermische Restmüllverbrennung. Freiburg gibt qualifizierte Gesellschafter Minderheitsbeteiligung auf. Und der NSU war nicht zu dritt. Aktuelles zum zweiten NSU-Prozess. In Bremen und darüber hinaus ist eine Debatte über Geheimdienstüberwachung und anwaltliche Unabhängigkeit entbrannt. Ein vom Bremer Verfassungsschutz eingesetzter V-Mann bespitzelte über Jahre linke Gruppen, darunter die interventionistische Linke. Als dieser Spitzel enttarnt wurde, war auch der Bremer Rechtsanwalt Anatol Anuschewski als Anwalt vor Ort, um die Rechte Betroffener zu wahren. Anuschewski war zugleich stellvertretendes Mitglied am Bremer Staatsgerichtshof, also dem Landesverfassungsgericht Bremens. Anuschewski war auf Vorschlag der Partei Die Linke an den Staatsgerichtshof gewählt worden. Eine Medienkampagne und Druck aus der Landespolitik führten zu seinem Rückzug aus dem Staatsgerichtshof. Mittlerweile hat aus Solidarität mit ihrem Kollegen Anuschewski auch Rechtsanwältin Lea Voigt ihren Rücktritt aus dem Staatsgerichtshof erklärt. Sie war ebenfalls auf Vorschlag der Linken an das Gericht entsandt worden. Die Humanistische Union, die Vereinigung demokratischer JuristInnen und auch der Republikanische AnwältInnenverein solidarisierten sich vor einer Woche mit ihrem Bremer Kollegen und sprachen von einem, Zitat, fatalen Zeichen für den Rechtsstaat. Anatol Anuschewski für die Ausübung seiner anwaltlichen Tätigkeit abzustrafen, indem er zum Rücktritt aus seinem Amt am Staatsgerichtshof gedrängt wird. Darüber sprachen wir mit der ersten Vorsitzenden des Republikanischen AnwältInnenvereins, kurz RAV, der in Lörrach praktizierenden Rechtsanwältin Angela Furmaniak.
Könntest du mir kurz erklären und den Hörerinnen und Hörern, was deinem Kollegen Anuschewski konkret seitens Politikerinnen, aber auch der Medien vorgeworfen wurde?
Ich denke, man muss tatsächlich kurz die Vorgeschichte nochmal darlegen. Es gab in Bremen die Situation, dass eine linke Gruppe, die interventionistische Linke, offensichtlich über Jahre hinweg durch den Verfassungsschutz bespitzelt wurde. Und zwar insofern, dass eine Person, die vorgeblich Mitglied dieser Gruppe war, gleichzeitig als Informant gedient hat für den Verfassungsschutz, sich regelmäßig mit jemand vom Verfassungsschutz getroffen hat und Informationen aus den Internas dieser Gruppe preisgegeben hat. Offensichtlich war diese Person auch involviert in amoröse Beziehungen mit Gruppenmitgliedern, was an sich schon ein großes Problem ist. Fakt ist, dass das, was der Verfassungsschutz damit wollte, nämlich quasi den Beleg zu erbringen, dass es sich bei der interventionistischen Linken, IL abgekürzt, um eine gewaltbereite, verfassungsfeindliche Gruppierung handelt, das Ergebnis kam offensichtlich nicht raus, aber die Bespitzelung ging über Jahre hinweg. Es war dann so, dass diese eine Person, also dieser Spitzel, offensichtlich aufgeflogen ist, es Verdachtsmomente gab und dann sollte ein sogenanntes Konfrontationsgespräch geführt werden. Das heißt also, bevor man in die Öffentlichkeit ging, um zu sagen, wir haben da einen Spitzel, sollte dieser Spitzel, man kann den jetzt auch so bezeichnen, weil mittlerweile ist es klar, sollte zunächst mal auch die Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen und seine Sicht der Dinge darzulegen. Dieses Gespräch fand dann statt und an diesem Gespräch hat unser Kollege Anatol Anuschewski teilgenommen in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Nachdem dieses Gespräch dann tatsächlich das Ergebnis erbracht hat, dass es sich bei der genannten Person um Spitzel handelt, der hatte das auch entsprechend zugegeben, das wurde auch dann von der IL öffentlich gemacht, gab es dann einen Artikel vor, ich glaube, ungefähr 2 Wochen im Spiegel, der wirklich extrem problematisch war, der diese Teilnahme eines Rechtsanwalts tatsächlich als angebliches Problem dargestellt hat, und zwar insbesondere deshalb, weil der Kollege Anuschewski eben nicht nur Rechtsanwalt ist, sondern gleichzeitig noch stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs in Bremen. Und der Spiegel hat es so dargestellt, als sei das eine Ungeheuerlichkeit, dass jemand, der an einem solchen Gespräch teilnimmt, gleichzeitig ein so wichtiges Amt wie Mitglied des Verfassungsgerichtshofs.
Aber Anwältinnen und Anwälte sind ja Grundfesten des Rechtsstaates, wie der RAV in seiner Erklärung schreibt. Wo ist jetzt dann da das Problem?
Das ist genau der Punkt. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Und da muss man vielleicht das nochmal wieder ausholen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so furchtbar viel rede dazu, aber ich finde das wirklich ein extrem grundlegendes Thema. Anwältinnen und Anwälte übernehmen im Rechtsstaat eine ganz entscheidend wichtige Funktion. Ohne Anwältinnen und Anwälte kann der Rechtsstaat nicht funktionieren, weil wir sorgen dafür, dass letztendlich das Gleichgewicht der Interessen zumindest einigermaßen gewahrt bleibt. Wir versuchen es zumindest. Wir sind diejenigen, die für die, ich sage jetzt mal, letztendlich Schwächeren eintreten, die dafür sorgen, dass in einem Strafverfahren die Rechte des Beschuldigten gewahrt werden, die dafür sorgen, dass Personen, die von verwaltungsrechtlichen Verfahren betroffen sind, wie zum Beispiel Geflüchtete im Asylverfahren, dass deren Rechte gewahrt werden. Das ist unsere Aufgabe. Und natürlich bringt diese Aufgabe es immer wieder mal mit sich, dass wir uns einerseits mit der staatlichen Macht anlegen müssen. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen versuchen, Repression zu stoppen. Wir müssen versuchen, staatliche Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Und unsere Aufgabe ist es, demgegenüber einer staatlichen Übermacht im Wesentlichen die Rechte von den einzelnen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu wahren. Das ist unsere maßgebliche Aufgabe zum einen. Und das setzt voraus, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben. Das Vertrauensverhältnis muss zum einen mit unseren Mandantinnen und Mandanten bestehen, aber natürlich muss auch klar sein, dass unsere Rolle durch die anderen Akteure im Staat entsprechend gewürdigt und gewährleistet und auch so gesehen wird.
Rechtsanwalt Anuschewski wurde ja jetzt gewissermaßen aus dem Amt gedrängt oder sehr nachdrücklich oder aufgefordert, letztlich sein Amt niederzulegen. Und aus Solidarität hat eben auch die Bremer Rechtsanwältin Vogt ihr Amt niedergelegt. Sie war ebenfalls Teil des Staatsgerichtshofs. Aber ist ja kein Bremer Lokalfall. Was sagt das oder was für eine Aussage lässt sich hier jetzt treffen über das Vertrauen in die Justiz über die Grenzen Bremens hinaus?
Ich würde das vielleicht gar nicht tatsächlich konkret auf die Justiz beschränken wollen. Die Justiz, da verstehe ich immer eher so, ne, Gerichte, Staatsanwaltschaften und so weiter drunter. Der Verfassungsgerichtshof ist natürlich auch ein Teil der Justiz. Ich glaube, da geht es wirklich um was anderes. Da geht es drum, oder vielleicht nochmal weiter auszuholen, da geht es vielleicht wirklich in einem größeren Kontext drum, die Rolle von Anwältinnen und Anwälten zu sabotieren und zu boykottieren. Und das finde ich den eigentlichen Skandal wirklich an dieser ganzen Geschichte. Und ich kann nur sagen, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor dem Schritt der Kollegin Lea Vogt, die ebenfalls ihren Rücktritt erklärt hat, mit dem völlig zutreffenden Argument, wenn ich meine Rolle als Anwältin, die es halt auch beinhaltet, dass ich mit Personen zu tun habe, die vielleicht in der Gesellschaft nicht besonders beliebt sind oder die es mit sich bringt, dass ich bei problematischen Gesprächen dabei bin, Das ist auch unser Job. Ja? Wir sind dafür da, um bei solchen Gesprächen zu moderieren, zu vermitteln. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, wenn das problematisiert wird, wenn das angegriffen wird und in Frage gestellt wird, dann sagte sie, dann kann ich meine Aufgabe als, die war auch stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichtshofs, dann kann ich die nicht mehr richtig wahrnehmen. Beziehungsweise andersrum, wenn das bedeutet, dass ich meinen Job als Anwältin dann nicht mehr wahrnehmen kann, weil von mir verlangt wird, dass ich offenlege, was ich in Mandantengesprächen bespreche. Und wenn meine Rolle als Anwältin in Frage gestellt wird, dann entscheide ich mich für meine Rolle als Anwältin, damit ich weiterhin vertrauensvoll mit meinen Mandantinnen und Mandanten zusammenarbeiten kann. Und das finde ich ein unfassbares Problem, weil das die Kollegin Lea Vogt exorbitanten Sachverstand hat. Das weiß ich beim Kollegen Anatol Anuschewski, gehe ich ebenfalls davon aus, den kenne ich nicht persönlich, aber der wäre ansonsten nicht in dieses Amt gekommen. Und das finde ich wirklich das Fatale. Personen, Anwältinnen, Anwälte auf eine solche Art und Weise anzugreifen. Und natürlich führt es indirekt dann auch dazu, dass die Rolle des Verfassungsgerichtshofs dann dadurch geschwächt wird. Und das ist so ein Seiteneffekt.
CDU und SPD skandalisieren aktuell, dass die ebenfalls ja von dir erwähnte Kollegin Lea Vogt, die ja auch zurückgetreten ist, Mitglied der linken Rechtshilfeorganisation Rote Hilfe gewesen sei und damit Verbindungen in die linksextremistische Szene gehabt habe. Kannst du etwas dazu sagen, welche Risiken politisch aktive Anwältinnen eingehen, wenn sie in Fällen wie diesen oder in anderen politischen Verfahren tätig werden?
Ich würde vielleicht sagen, eigentlich darf es nicht sein, dass man wegen seiner, ich betone es nochmal, seiner Rolle als Anwältin und Anwalt irgendwelche politischen Probleme bekommt. Wie gesagt, es ist unsere Aufgabe, gerade wenn man im Strafverfahren tätig ist, auch Personen zu verteidigen und für uns für Personen gerade zu machen, die komplett unbeliebt sind, mit denen niemand was zu tun haben will. Ich rede von psychisch Kranken, ich rede durchaus auch von Personen, die in großen Drogenverfahren angeklagt sind, von Sexualstraftätern und so weiter und so weiter. Die haben alle ausnahmslos ein Recht auf effektive und engagierte Verteidigung verdient. Und wenn das hinterrücks zum Problem gemacht wird, dann habe ich damit ein Problem. Und das finde ich wirklich fatal. Was anderes ist es, wenn jemand die Rolle als Anwalt oder Anwältin missbraucht, wie es in anderen Fällen ja auch durchaus mal vorkommt. Das erleben wir im Moment aber, behaupte ich jetzt einfach mal, eher von rechts, als dass wir es von links erleben. Aber die Tätigkeit, die engagierte Tätigkeit von Anwältinnen und Anwälten kann und darf im Rechtsstaat kein Problem sein. Und der eigentliche Skandal ist nicht, dass ich Mitglied von vielleicht irgendeiner Rechtshilfeorganisation bin. Der eigentliche Skandal ist, das zu problematisieren, wie es im Moment teilweise die Medien machen, aber wie es insbesondere politisch Interessierte aus CDU und FDP machen.
Nochmal zurück zum Staatsgerichtshof. Kritikerinnen sehen in der Beteiligung eines Anwaltes, gerade deshalb, weil er zugleich Richter am höchsten Gericht eines Landes ist, bei der Konfrontation eines V-Mannes eine mögliche Instrumentalisierung der Rechtsprechung. Was entgegnest du einer solchen Kritik? Siehst du hier einen Rollenkonflikt zwischen Richter und anwaltlicher Tätigkeit?
Den sehe ich tatsächlich nicht. Es wäre natürlich völlig klar, wenn es jetzt rein theoretisch gesetzt so wäre, dass der Staatsgerichtshof sich mit diesem Fall irgendwann mal befassen müsste, dann könnte natürlich jemand wie Anatol Anuschewski da nicht als Richter tätig sein. Das ist ja klar, der wäre da befangen. Aber diese Problematik, die haben wir ja immer in der Justiz oder sehr häufig in der Justiz, dass es Richterinnen und Richter gibt, die irgendeine sonstige Beziehung zu vielleicht einem Fall haben, weil, was weiß ich, der Schwager der Vermieter einer Wohnung ist, um die es Streit gibt, oder die selber zufällig Zeuge von einem Strafverfahren sind oder irgendjemanden kennen. Aber dann sind die befangen und dann gibt es da ein klares Regulatorium, wie das dann abzulaufen hat, dass sie sich entsprechend äußern müssen und dass sie halt dann mit solchen Fällen nicht befasst werden. Also es gibt Regeln dafür, aber generell zu sagen, dass Anwälte die Rolle nicht gleichzeitig als Richter und Richterin am Staatsgerichtshof übernehmen können, das ist falsch, das halte ich für Quatsch. Man könnte genauso andersrum einen Schuh draus machen, indem man nämlich sagt, ein normaler Richter und eine normale Richterin, die vielleicht in ihrer Instanz auch irgendwie betroffen sind von der Verfassungsrechtsprechung des Staatsgerichtshofes könnten den Job dann auch nicht machen. Das ist Quatsch. Ja,
wenn wir jetzt mal auf die Medienberichterstattung schauen, der Herr Anuschewski ist ja sicherlich stark belastet durch diese Spiegel-Kampagne und die dann nachfolgende Berichterstattung. Welche Verantwortung tragen deiner Ansicht nach Journalistinnen und wo endet das legitime Informationsinteresse der Öffentlichkeit, das ja auch verfassungsrechtlich abgesichert ist?
Ich glaube, das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Spiegel mit den Informationen, die ihm vorlagen, deutlich kritischer umgegangen wäre. Ich weiß nicht, woher diese Informationen stammen, wie der Spiegel überhaupt darauf kam, dass der Kollege Anuschewski an diesem Konfrontationsgespräch mit dabei gewesen sein soll. Ich kann nur mutmaßen. Wenn es so wäre, dass diese Informationen möglicherweise aus Kreisen des Verfassungsschutzes oder aus Kreisen der Opposition gekommen sind, wie zum Beispiel der CDU, dann hätte meines Erachtens nach tatsächlich vielleicht doch eher ein bisschen vorsichtiger mit diesen Informationen umgegangen werden sollen. Man hätte sich vielleicht die Frage stellen sollen, welche Interessen verfolgen diejenigen, die da Informationen durchgestochen haben, um dann nicht so ganz ohne weiteres auf diesen Gaul aufzuspringen. Aber wie gesagt, das ist eine heikle Frage. Die Pressefreiheit ist eminent wichtig und ich finde es unfassbar problematisch, auf so ein Pressebashing generell einzusteigen. In diesem konkreten Fall fand ich die Presseberichterstattung alles andere als glücklich. Ich hatte den Eindruck, dass da möglicherweise eine Instrumentalisierung stattgefunden hat, will da aber jetzt kein abschließendes Urteil mehr tatsächlich erlauben.
Also nicht nur mir erscheint, es wäre ein Ablenkungsmanöver von dem tatsächlichen Skandal, nämlich der auch von dir ja erwähnten jahrelangen Bespitzelung und Ausforschung linker Strukturen. Es sind da ja nach bisherigem Kenntnisstand möglicherweise relevante rechtliche Grenzen überschritten worden. Zum einen wird der V-Mann als psychisch labil beschrieben, er soll wesentliche Teile seines Unterhalts mit seiner Tätigkeit für den Verfassungsschutz finanziert haben. Und auch du hast ja schon die möglichen intimen Beziehungen im Rahmen seiner V-Mann-Tätigkeit angesprochen. All das ist eigentlich verboten und schließt eine V-Mann-Tätigkeit aus. Ihr vom RAV formuliert deshalb in der Erklärung auch, dass ja statt eines Rücktritts eures Kollegen Anuschewski viel eher der Rücktritt des Bremer Verfassungsschutzchefs Torge Köhler angebracht gewesen sei. Dieser habe nämlich die rechtswidrige Bespitzelungsaktion zu verantworten. Könntest du diese Forderung näher begründen?
Tatsächlich ist es so, dass insgesamt der Verfassungsschutz da eine extrem problematische Rolle eingenommen hat, ganz offensichtlich. Der Einsatz dieses V-Manns war nach all dem, was wir bis jetzt wissen, zumindest in Teilen rechtswidrig, ne, mit den genannten Argumenten, die in der Frage gerade schon kamen, nämlich eine psychisch labile Person, die nicht unerheblichen Teil ihres Lebensunterhalts durch quasi diesen Job als Spitzel sichert und darüber hinaus noch amoröse, intime Beziehungen in die Zielobjekte sozusagen unterhält. Das sind absolute No-Gos. Und da hat der Verfassungsschutz komplett versagt. Wir fordern als ersten Schritt den Rücktritt des Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz. Und diesen Rücktritt finde ich weiterhin absolut unumgänglich. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass man sich drüber raus Gedanken um die Rolle des Verfassungsschutzes insgesamt machen muss.
Das führt mich zu meiner Schlussfrage. Ist die eigentliche Lehre aus der Bremer V-Mann-Affäre nicht, dass wir weniger über einzelne Anwältinnen und Anwälte sprechen sollten, sondern vielmehr über die Kontrolle von Geheimdiensten?
Ja, definitiv so. Kann ich nur unterstreichen.
Was hältst du von der Existenz von Geheimdiensten prinzipiell?
Ich würde es gerne tatsächlich mit dem Schlagwort unterschreiben, wir müssen uns wirklich über die Abschaffung des Verfassungsschutzes unterhalten, weil dieser Bremer Fall, das ist nicht der einzige Verfassungsschutzskandal, den wir jetzt hatten in den letzten Jahren. Man schaue sich die Personalie Hans-Georg Maaßen an, man schaue sich die Ereignisse rund um NSU und so weiter an. Es gibt immer wieder Fälle, die hochproblematisch sind, die absolut fatal sind, die unbedingt aufgearbeitet werden sollten, aber wo nie eine wirklich vernünftige Aufarbeitung tatsächlich passiert. Und all das führt mich im Moment zum Ergebnis, dass das Problem nicht Einzelfälle sozusagen sind, sondern dass das Problem der Verfassungsschutz insgesamt ist.
Und weil es in dem Interview um Spitzel ging, noch ein Veranstaltungshinweis. Übermorgen am Mittwoch findet im Strandcafé hier auf dem Kreta-Gelände Adlerstraße 12 eine Veranstaltung der Roten Hilfe statt. Ab 19 Uhr gibt es eine Lesung aus dem neu aufgelegten Buch Spitzel, V-Person, Spy Cops, Typologie, Demaskierung, erschienen im Immergrün Verlag. Michael Dandl aus Heidelberg wird aus dem Buch lesen und über den Spitzeleinsatz in Heidelberg berichten, der vor einigen Jahren Schlagzeilen machte. Ein Déjà-vu der langjährigen Warnungen angesichts der Überflutungen auf der Iberischen Halbinsel, Marokko und Südfrankreich. Was lässt sich tun? Im Wald und von den zu Schutzmaßnahmen verpflichteten privaten Grundeigentümern? Seit längerem führt Regiowasser e.V., Schwammstadt Freiburg und AK Wasser im BBU eine Aufklärungskampagne in der am zweitmeisten sturzflutgefährdeten Großstadt in der Bundesrepublik, in Freiburg. Pro Schwammstadt und gegen eine weitere Versiegelung im Wald wie der Stadt selbst. Im RDL-Studio erklärte Nick Geiler vom AK Wasser erneut, warum die städtischen Vorkehrungen seiner Ansicht nach trotz der Großbauwerke wie der Bohrerbeckenrückhaltung nicht schnell genug vorangehen.
Und wir haben nun zwei Studio-Gäste. Einmal mein Kollegen Michael und Nick Geiler von der Initiative Schwammstadt Freiburg, auch bei Regio Wasser aktiv.
Ja, fangen wir an. Nick Geiler ist ja schon vorgestellt. Am Montag war der Umweltausschuss des Freiburger Gemeinderates. Durchaus spannende Themen, auch wenn sie trocken kriegen, wie zum Beispiel die Trea und ihre Verlängerungsverträge in Breisach. Aber das Spannendste aus meiner Sicht, neben der Frage, wie werden 4,2 Millionen Preisgelder verteilt, war etwas, was unter Bekanntgaben und Aktuelles war. Und das waren zwei Thematiken, die du aufgeworfen hattest, beziehungsweise Regiowasser und andere. Nämlich die, wie wird eigentlich mit den Starkregenereignissen und den daraus folgenden Hochwasser, die wir jetzt über die Iberische Insel laufen sehen und auch in Marokko, wie wird hier mit in Freiburg umgegangen? Und das andere Thema war, was mir völlig neu war, das war ein Thema polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK abgekürzt, die jetzt auftauchen beim Aufriss von Straßen aus den 80er Jahren. Fangen wir vielleicht mit Fabian mit dem Starkregen an.
Ja, gehen wir einzeln vor. Nick, du beschäftigst dich schon seit langem mit den Gefahren von Starkregen und den möglichen Konsequenzen in Freiburg. Freiburg ist eine Stadt, die sehr anfällig ist für solche Starkregenereignisse, wo die Gefahr von auch schlimmen Konsequenzen auch im Vergleich zu anderen Städten ziemlich hoch ist. Jetzt hast du dich konkret mit den Starkregengefahren in Herdern auseinandergesetzt. Wie gefährdet ist Herdern bei Starkregen?
Ja, das ist richtig. Die Stadt Freiburg hat seit letztem Jahr sogenannte Starkregengefahrenkarten. Hat lange gedauert, aber immerhin gibt es die inzwischen. Kann sich jeder Hörer und jede Hörerin von Radio Dreieckland im Internet anschauen. Und auf diesen Starkregen-Fahrenkarten kann man genau sehen, welche Straße, sogar welches Haus beim Wolkenbruch von Überflutung bedroht ist. Wenn man sich das anguckt, sieht man, dass alle Stadtteile, die direkt unterhalb von Berghängen liegen, beispielsweise angefangen im Osten, Kappel, Günderstal und natürlich Herdern, Zähringen, Regen, dass die alle Starkregen gefährdet sind, weil sich da ganze Sturzfluten in Herdern beispielsweise die Immentalstraße und den Glasbach runterwälzen werden und dein Keller, Tiefgaragen, alles unter Wasser setzen werden.
Und du hast dich jetzt befasst auch mit Maßnahmen, die die Gefahr ein bisschen mindern können. Was kann man in Herdern machen?
Ja, ich habe mich da getroffen mit Leuten vom Klimastammtisch in Herdern. Das ist eine Untergliederung vom Bürgerverein in Herdern. Und habe das mit denen besprochen, habe Vorschläge gemacht und wir haben das diskutiert. Und ganz wichtig ist eben, dass das Wasser, was sich auf Herdern runterstürzt, entsteht in den Hochwasserneubildungsgebieten oben am Berg bis hoch zum Rosskopf. Das heißt, wenn man die Starkregengefahr für Herdern reduzieren will, muss man im Wald anfangen. Man muss also gucken, wie kann man das Wasseraufnahmevermögen vom Wald wieder steigern. Wie kann man beispielsweise durch sogenannte Keylines, das sind hanglinienparallele Gräben, möglichst viel Wasser auffangen, möglichst viel Wasser zur Versickerung bringen. Wie kann man den Wald so umbauen, dass da Bäume stehen, die maximal viel Wasser speichern können. Die Forstliche Versuchsanstalt hat dazu prima Vorschläge ausgearbeitet. Und jetzt geht es darum, dem Stadtrat, der Stadtverwaltung zu vermitteln, dass diese Maßnahmen so schnell wie möglich ergriffen werden. Und es kommt auch darauf an, dass man in Herdern ein Bewusstsein für die Gefahr schafft. Also man muss ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen vom Bürgerverein, aber beispielsweise auch vom Klimaanpassungsreferat in der Stadt, damit die Leute mal drüber nachdenken, wie können sie die Gasheizung in ihrem Keller schützen? Wie können sie die Tiefgarage schützen? Dass es ein Fehler wäre, wenn sie bei Hochwassergefahr in die Tiefgarage gehen, weil dann können sie versaufen. Also auf all diese ganze Palette von Punkten, die müssten jetzt ergriffen werden.
Die Rückhaltemaßnahmen, das wäre Aufgabe der Stadt Freiburg. Bewusstsein schaffen, das richtet sich jetzt auch an die Bevölkerung in Herdern. Was hast du für Vorschläge, wie dieses Bewusstsein für die Gefahren erhöht werden kann?
Ja, der zweite Schritt, nachdem man jetzt die Gefahrenkarten veröffentlicht hat, ist, dass man sogenannte Starkregen-Risikokarten erstellt. Und da geht es darum zu schauen, welche Kita, welche Kindergarten, welches Klinikgebäude in Herdern, also die ganzen öffentlichen Einrichtungen werden da, müssen abgeprüft werden, inwieweit besteht die Gefahr, dass diese Einrichtungen unter Wasser kommen. Und dann muss überlegt werden, wie kann man die Kita, den Kindergarten, die Hautklinik oder auch Gebäude vom Botanischen Institut, im Botanischen Garten, wie kann man die möglichst effizient schützen? Also die Risiken rausarbeiten und sich dann Gedanken machen im Rahmen von sogenannten Risikomanagement. Wie kann ich im Risikomanagement die Risiken reduzieren?
Darf ich kurz noch dazwischen gehen? Man muss vielleicht auch sagen, der Hochwasserschutz fällt auch den Grundstückseigentümern an. Also das, was an der Straße kommt. Und wenn sie nicht vorgesorgt haben, dann sind sie selbst in Anführungszeichen schuld.
Genau, das richtet sich nach § 5 Absatz 2 vom Wasserhaushaltsgesetz, dass jeder ein Stück weit selbstverantwortlich ist. Beispielsweise, dass er, wenn die Gefahr besteht, dass die Starkregen, die Sturzflut, die vom Berg runterkommt, die Straße runterströmt, in den Keller geht, dass die Keller mit druckfesten Fenstern ausgestattet werden. Dass die Kanalisation im Haus unten im Keller mit einer Rückschlagklappe versehen wird, damit, wenn bei einer Überforderung der Kanalisation das Wasser sich rückwärts staut, dann sprudelt es aus dem Keller und diese Mischung aus Scheiße und viel Wasser, die flutet dann den Keller. Eine völlig unappetitliche Sache, stinkt wie die Sau, kann man aber vermeiden, zumindest ein Stück weit, indem man Rückschlagklappen einbaut. Und diese Rückschlagklappen dann auch wirklich einmal im Jahr wartet, damit die nicht einrostet.
Viele können sich wahrscheinlich teilweise auch gar nicht wirklich vorstellen, wie hoch dann eventuell irgendwo das Wasser steht etc. Auch jetzt ohne genau die Karten jetzt hier zu haben, kannst du da vielleicht so ein bisschen was veranschaulichen, wo du da die größten Gefahren in Herdern siehst, was könnte da auf Herdern vorkommen, vielleicht auch mit ein paar Örtlichkeiten?
Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt, und zwar der Glasbach, der mittendurch ja, dann fließt, auch vom Rosskopf oben runterkommt, ist in den letzten Jahrzehnten schon mehrmals über die Ufer getreten und hat entsprechende Schäden verursacht. Aber bei den Starkregen, mit denen wir inzwischen rechnen müssen, war das eigentlich noch vergleichsweise harmlos. Wenn der Glasbach über die Ufer tritt, dann fließt er beispielsweise dort im Edeka unter der Tür durch und flutet die ganzen Regale. Also da müsste der Edeka sich überlegen, wie kann er seine Türschließmechanismus so ertüchtigen, damit der Edeka nicht voll geflutet wird. Und das betrifft nicht nur den Edeka, sondern viele andere Läden und Gewerbebetriebe, die entlang dieser Glasbachstraße liegen.
Und du schlägst auch vor, dass auch private EigentümerInnen mehr in Sachen Entsiegelung machen könnten.
Ja, wir haben das Problem in Hadern, dass es dort wenig öffentliche Grünflächen gibt. Wenn man mit Google Earth da drüber fliegt, sieht man alles. Es gibt zwar viel Grün, aber das ist alles im Privatbesitz. Das sind schöne Hinterhofgärten mit altem Baumbestand und so weiter. Und da kann man zum Beispiel dafür sorgen oder die Besitzer auffordern, dass das Dachablaufwasser, was von Dächern runterkommt, dass das in Mulden in den Gärten zur Versickerung gebracht wird, damit sich es nicht noch auf die Hochwasserwelle, die oben vom Berg runterkommt, oben aufsattelt. Da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, die man aber aktiv vermitteln muss. Und da haben wir vorgeschlagen, dass zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr von Herdern auf dem Kirchplatz in Herdern mal einen Infostand aufbaut, wo die ganzen Gerätschaften ausgestellt werden, druckfeste Kellerfenster, Schieber, Schotten und natürlich Rückschlagklappen, damit die Leute das mal haptisch anfassen können und erleben können. Die Möglichkeiten gibt's, die kosten so und so viel. Dann kann sich jeder ausrechnen, gehe ich das Risiko ein, dass meine Gasheizung oder Ölheizung, wenn ich die noch im Keller habe, dass die absäuft. Oder investiere ich vielleicht 900 Euro in druckfeste Kellerfenster.
Jetzt ist die Bevölkerung in Herdern zwar im Durchschnitt nicht gerade die ärmste, trotzdem gucken wahrscheinlich auch Menschen auch in Herdern aufs Geld. Es gibt da aber auch Möglichkeiten der Förderung, oder?
Es gibt in gewissem Umfang die Möglichkeiten der Förderung, aber den § 5 Absatz 2 zu entsprechen, ist hauptsächlich, muss man selber finanzieren. Was gefördert wird, sind Maßnahmen der Stadt, beispielsweise für Entsiegelung auf den öffentlichen Flächen.
Ja, soweit.
Eine Frage vielleicht noch. Vauban liegt ja auch an so einem Trichter beinahe, kann man ja sagen. Schönberg auf der einen Seite und dann die Schwarzwald-Vorberge auf der anderen Seite. Ist denn in den neuen Stadtteilen für sowas mehr vorgesorgt? Schon in der Anlage her?
Also Vauban ist ja in 90er Jahren gebaut worden und da hatten die Planer, bevor das überhaupt aktuell war, haben in weiser Voraussicht in den autofreien Stadtteilen, in autofreien Quartieren in Herdern, haben dafür gesorgt, dass Dachablaufwasser in zwei große parallele Gräben abfließen kann und dort zur Versickerung gebracht wird. Also die autofreien Teile von Vauban sind Paradebeispiel für Schwammstadt, bevor es den Begriff überhaupt gab. Also die Väter und Mütter von Vauban waren damals sehr weitsichtig. Das, was damals sozusagen aus dem Bauch raus gemacht wird, ist inzwischen Vorschrift. Bei allen Neubauten, bei allen Neubaugebieten, also auch Dietenbach, Klein-Escholz und überhaupt überall, wo ein Neubau gemacht wird, nicht nur ein ganzes Viertel, muss das inzwischen so gebaut werden, dass sich an der sogenannten Wasserhaushaltsbilanz nichts ändert. Das heißt, der Status quo, der vorher vorhanden war auf der grünen Wiese, auf dem Acker, im Wald, das muss so bleiben wie bis jetzt. Dadurch, dass Gründächer gemacht werden, auf denen Wasser verdunstet, dadurch, dass Versickerungsmaßnahmen getroffen werden, muss künftig oder auch jetzt schon bei allen Neubauten dafür gesorgt werden, dass Schwammstadtprinzipien eingehalten werden.
Bye.
Das Institut für Sport und Sportwissenschaft hat im vergangenen Jahr eine Studie zu Menstruationszyklus und sportlicher Leistungsfähigkeit durchgeführt. Dazu wurden volljährige Sportlerinnen, die sich vor der Menopause befinden, nicht hormonell verhüten, einen regelmäßigen Zyklus und keine Erkrankungen haben, die den Zyklus beeinträchtigen, als Versuchspersonen gesucht. Wir sprachen darüber mit Jana Strahler, Leiterin der Sportpsychologie am Institut für Sport und Sportwissenschaft der Uni Freiburg.
Das Institut für Sport und Sportwissenschaften hat im vergangenen Jahr eine Studie zu Menstruationszyklus und sportlicher Leistungsfähigkeit durchgeführt. Dazu wurden volljährige Sportlerinnen gesucht, die sich vor der Menopause befinden, nicht hormonell verhüten, einen regelmäßigen Zyklus haben und keine Erkrankungen haben, die den Zyklus beeinträchtigen. Und diese wurden als Versuchspersonen gesucht. Zunächst mal, wie lief die Suche?
Das war einfach. Also richtig gesagt, es ist eine Längsschnittstudie gewesen. 63 Personen konnten wir schließlich einschließen in das Projekt Menstruierende sportlich Aktive. Im Alter von 18 bis 37 Jahren haben wir dann tatsächlich auch gefunden. Und das sind Aushänge gewesen. Das haben wir bei uns am Sportinstitut rekrutiert, in der Psychologie rekrutiert, in den anderen Fachbereichen, aber auch städtischweit in den umliegenden Vereinen. Und vielleicht spielt die Frage auch so ein bisschen drauf an, ob es schwer war, Frauen zu finden, beziehungsweise menstruierende Personen, die da mitmachen wollen. Und das kann ich klar beneinen. Also ja, es ist ein aufwendiges Projekt gewesen, aber das hat schon auch für viel Interesse sozusagen gesorgt gehabt.
Das ist ja sehr erfreulich. Wie kam es denn zu der Studie?
Warum ist die Studie notwendig? Die Frage muss man sich ja immer stellen, gerade wenn sie aufwendig ist, auch für unsere Versuchsteilnehmenden. Und das ist ganz klar das sogenannte Gender Data Gap, also die Datenlücke zu geschlechtsspezifischen Unterschieden, was gerade auch die Sportwissenschaft betrifft, beziehungsweise die sportwissenschaftliche Literatur. Das heißt, ein Großteil der klassischen Trainings- und Leistungsforschung wurde an Männern durchgeführt. Deshalb müssten wir eigentlich streng genommen sagen, dass viele Empfehlungen nur für Männer auch empirisch abgesichert sind. Und trotzdem sind daraus allgemeingültige Trainingsrichtlinien geworden, also auch für Frauen. Und dieses Mitmeinen von Frauen oder die fehlende systematische Untersuchung, das kann zwei Konsequenzen haben. Erstens erschwert es Sportlerinnen, das Potenzial voll auszuschöpfen. Und zweitens kann es im Extremfall gesundheitliche Risiken bergen. Und genau hier hat unsere Studie jetzt ansetzen wollen. Also wir wollten wissen, ob und wie sich sportliche Leistungsparameter tatsächlich über den Menstruationszyklus verändert.
Wir sind ja hier im Flinter-Morgenradio und halten uns natürlich auch vor Augen, dass die Dichotomie Mann-Frau halt schon länger auch ungenügend ist. Wie steht es denn mit nicht-binären Trans- und Interpersonen? Die haben ja auch einen Zyklus. Gab es da eine Beteiligung oder wie kann man die Menschen halt auch mit einbeziehen oder abbilden in so einer Studie?
Wir haben tatsächlich in der Ausschreibung nach menstruierenden Personen auch gesucht, also da nicht diese Binarität von Mann-Frau versucht aufzumachen. In der Untersuchung haben wir dann selber nach dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht gefragt, um da sozusagen auch die Selbstzuschreibung mit zu erfassen. Aber Einschlusskriterium ist gewesen, eine regelmäßige Menstruation, völlig unabhängig davon, welches Label man sich selber gibt.
Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Gibt es denn schon welche oder Tendenzen vielleicht, die sich abgezeichnet haben?
Das ist noch nicht publiziert, aber wir haben es auch schon auf einer wissenschaftlichen Fachtagung präsentieren können, die Ergebnisse. Deswegen kann ich so ein bisschen auf das Zentrale eingehen, das ist gar kein Problem. Ich muss wirklich sagen, überrascht hat mich unser Hauptbefund, der erste Befund, dass es kaum einen Einfluss der Zyklusphase auf unsere verschiedenen Leistungsparameter, also sportlichen Leistungsparameter gegeben hat. Also vielleicht nochmal kurz abgeholt, was haben wir untersucht? Wir haben uns die Maximalkraft der Beine angeschaut, in so einem sogenannten Leg Press. Wir haben uns die Handkraft angeschaut. Wir haben unsere Versuchspersonen planken lassen, also um sozusagen die Ganzkörperkraftausdauer zu überprüfen. Und wir haben sie den Cooper-Test machen lassen. Das ist 12 Minuten im Ausdauerbereich laufen und schauen, wie weit man kommt. Plus Beweglichkeit. Also haben wir geschaut, wie hoch kann jemand greifen, beziehungsweise wie weit nach unten sozusagen sich auch beugen. Und was wir hier gesehen haben, nur bei der Beinkraft gab es tatsächlich einen Unterschied. Und zwar war die während der Menstruation etwas geringer. Für das Planken, also die Kraftausdauer, für den Ausdauerbereich, für die Beweglichkeit haben wir keine phasenabhängigen Unterschiede gefunden. Hat für uns auch bedeutet, okay, der Zyklus an sich scheint kein sehr starker Leistungsprädiktor jetzt auch zu sein. Was aber spannend ist, und dann würde es in der Analyse auch spannender, wir haben uns auch prämenstruelle Beschwerden angeschaut, also PMS. Und was sich hier gezeigt hat, ist, dass vor allem die sogenannten funktionellen Beschwerden, also wenn ich wirklich darunter auch leide und Einschränkungen bei bestimmten Funktionen erlebe, dass das mit einer geringen Kraftausdauer assoziiert gewesen ist. Das ging in die Richtung, wie wir es auch erwartet haben. Was entgegen unserer Erwartung gewesen ist, dass psychische Beschwerden oder menstruationsbedingte Beschwerden positiv mit der Ausdauerleistung im Cooper-Test im Zusammenhang standen. Das war dann schon überraschend. Eine mögliche Erklärung, die wir dann hatten, war, dass Frauen mit stärkeren psychischen Symptomen oder menstruierende Personen mit stärkeren psychischen Symptomen möglicherweise kompensatorisch besonders fokussiert oder leistungsorientiert agieren. Das muss aber zukünftige Studien erklären.
Genau, was bedeutet das denn für die weitere Forschung?
Also was zum einen die Ergebnisse nahelegen, ist, dass zyklusbedingte Schwankungen der sportlichen Leistungsfähigkeit bei Breitensportlerinnen insgesamt eher gering ausgeprägt sind, wenn sie auftreten. Dann betrifft das vor allem die Menstruationsphase, Phasen mit ausgeprägten PMS-Beschwerden. Für Trainingssportpraxis, also natürlich ist noch viel, viel Forschung nötig. Ich würde mal zunächst auf Training und Praxis eingehen. Für die Trainingsplanung bedeutet das, dass so, also möglicherweise so ein starres, zyklusphasenbasiertes Training nach dem Motto, in der Ovulationsphase trainiert bitte alle Kraft, in der Lutealphase, also zweite Zyklushälfte, trainiert bitte alle Ausdauer. Ist das wissenschaftlich aktuell noch nicht gut abgesichert? Was die Daten eher zeigen oder unsere Daten ist, dass wir eher so einen symptomzentrierten Ansatz vornehmen sollten. Das heißt, subjektives Empfinden ernst nehmen, Beschwerden systematisch erfassen und dann die Trainingspläne individualisieren und personalisieren. Und für die Forschung, auch da haben wir ein paar Ideen, wie es weitergeht. Zum einen waren nicht jede menstruierende Person gleich in unserem Projekt, kam nicht überall dasselbe raus. Das heißt, wir wollen uns hier auch nochmal die Unterschiede genauer in den Fokus nehmen, Hormone mitzumessen, weil das auch eine Idee sein könnte, dass es vielleicht gar nicht so die Phase selbst ist, die den Unterschied macht, sondern das sogenannte hormonelle Milieu, also wie sieht es mit den weiblichen Geschlechtshormonen aus, Progesteron, Östrogen, die eventuell wichtiger sein könnten, als jetzt auf Einzelwerte zu schauen. Ja, und dann auch zu schauen, welche Folgen haben denn jetzt, selbst wenn es kleine Leistungsunterschiede sind, aber Leistungsunterschiede vielleicht auch, was Verletzungsprävention angeht. Aber hier stehen wir noch ganz am Anfang.
Jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium BMG den Startschuss für mehr Forschung zum Thema Frauengesundheit, so heißt es, auf deren Website gegeben. Also du hast es vorhin ja schon erwähnt, der sogenannte Medical Gender Gap ist leider immer noch relativ groß. Am 14. Januar hieß es dann dieses Jahr auf der Website des BMG, von heute an können sich Interessierte mit ihren Forschungsvorhaben um Mittel aus den insgesamt bis zu 10 Millionen Euro umfassenden Fördertöpfen bewerben. Für eine nachhaltige Verankerung der Versorgungsforschung zu Frauengesundheit in Deutschland ist eine Kapazitäts- und Strukturaufbau in der Forschung unerlässlich. Besser spät als nie?
Würde ich auch sagen, besser spät als nie. Vielleicht nochmal ganz wichtig, Gendermedizin bedeutet nicht, dass wir Männer und Frauen jetzt trennen, sondern es wirklich darum geht, Unterschiede systematisch zu erfassen, mit dem Ziel, beide besser zu versorgen. Wir haben einen Bereich, da wissen wir weniger zu frauenspezifischen Unterschieden, vielleicht auch Menstruationszyklus bedingten Unterschieden, aber auch genügend Bereiche, wo wir auch den männlichen Körper noch nicht gut verstanden haben, gerade in der Psychologie, Stichwort Essstörungen. Und ja, auch da gilt es nachzuforschen und zu justieren. Also von daher, Startschuss ist super. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Aber dass wir da viele Lücken haben, die es zu schließen gilt, ich glaube, da können wir uns einig sein. Vielleicht nochmal auf unser Projekt zurückkommen. Da wirklich mitzugeben, der Menstruationszyklus ist kein pauschales Leistungshindernis, auch wenn er vielleicht noch in der Tabuzone manchmal ist oder mit Scham besetzt ist. Ganz klar ist aber, dass individuelle Beschwerden relevant sind und ernst genommen werden müssen. Das heißt, die Zukunft, und da spreche ich als Sportpsychologin, liegt nicht in pauschalen Trainingsempfehlungen, Coachingempfehlungen für die Frau, sondern in personalisierten, evidenzbasierten Trainingsmodellen. Und genau das sollte auch unser moderne Kern sozusagen sein, geschlechtssensible Sport- und Trainingsempfehlungen zu geben.
Vielleicht, weil ja gerade auch Olympische Spiele sind, was müsste denn deiner Meinung nach in sowas, also in solchen Wettbewerben vielleicht auch generell umstrukturiert werden, also auch, dass vielleicht auch Cis-Männer davon profitieren können, damit es genau allen besser geht vielleicht?
Das finde ich eine gute Frage. Jetzt ist natürlich der Leistungssport das klassisch binäre System, weil natürlich im gleichen Wettkampf zu kämpfen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das bei den jetzt Olympischen Winterspielen nicht ausschließlich das Curling ist, wo Männer und Frauen in denselben Disziplinen antreten. Ich bin keine Sportsoziologin, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend, was auch so diese Geschlechtertrennung angeht und wie kann man da mehr zusammenkommen sozusagen auch. Aber was glaube ich klar ist, ist, ja, wir haben biologische Unterschiede, anatomische Unterschiede. Das sollte aber nicht überbetont werden auf der einen Seite oder pauschalisiert auf der anderen. Ein ebenso wichtiger Aspekt, den ich sehe, wo gerade auch ja mit der Medienpräsenz, die Olympischen Spiele, was auch so gesellschaftliche Rollen vielleicht angeht. Und da sehen wir schon auch Unterschiede, wonach weibliche Athletinnen sich auch häufiger einem doppelten Erwartungsdruck ausgesetzt sehen. Auf der einen Seite Leistung, auf der anderen Seite aber immer noch das feminine Auftreten. Wir wissen, dass Rollenbilder Bewältigungsstrategien beeinflussen, wie Stress wahrgenommen wird, wie mit Stress umgegangen wird. Wir haben den äußerlichen Bewertungsdruck, wenn ein Thema wie Körperbild, Selbstwahrnehmung, wir da vielleicht drauf schauen. Ja, also von daher, wir können da wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen kommen in diesen Themen, aber was sie sind spannend und wichtig. Und allein das drüber reden, führt hoffentlich dazu, dass menstruierende Personen, Frauen, welche Geschlechtszuschreibung auch immer, sich gesehen, gehört und dadurch auch empowered fühlen.
Wenn sie Porsche, ich halte mein Sein in Deutschland.
thermische Restmüllverwertung, das heißt Müllverbrennung. Freiburg gibt dabei eine qualifizierte Gesellschafterminderheitsbeteiligung auf. Ihr hört einen Kommentar aus dem Umwelt- und Klimaschutzausschuss am 9. Februar.
Neues aus den Ausschüssen. No comment zum ersten Umwelt- und Klimaausschuss am 9. Februar 26. Ist die Preisgabe einer qualifizierten Minderheitsbeteiligung Freiburgs bei GRB MVA eine wirklich gute Idee? Wenn es um die thermische Restmüllverwertung geht, ist die Müllverbrennungsanlage Trea im Gewerbepark, sogenannten Park Breisgau, auf Teilen des Ex-NATO-Flughafens weithin als Marke bekannt. Weithin unbekannt dürfte allerdings die Konstruktion der GAB, der Gesellschaft Abfallwirtschaft Breisgau MbH, sein. Die stellt seit dem 01.05.2005 dort nämlich die dortigen Anlagen zur Sicherung auch der thermischen Restmüllverwertung bereit. Dabei ist auch diese Gesellschaft von Landkreisen unter ASF Freiburg, also der Abfallgesellschaft in Freiburg, die den Restmüll seiner Gesellschafter, also den Landkreisen, zur thermischen Verwertung herbeikarren lässt. Über die Bahn vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der Stadt Freiburg, der zentralen Abfallbeseitigung Kahlenberg für die Landkreise Ortenau und Emmendingen, sowie den umliegenden Gemeinden, die an der GAB auch mit 2% selbst beteiligt sind. Die GAB bestimmt also die Konditionen der Träger, an die sie als Betreibergesellschaft bis Mitte 2030 den Verbrennungsbetrieb als Bewirtschaftungsvertrag vergeben hat. Hier sind also die Grundentscheidungen für den Betrieb und die Verträge angesiedelt, unter anderem auch die Anlieferung, wer was zu welchen Konditionen thermisch verwertet. Zu den Gründen der Änderung des Gesellschaftervertrages äußert sich der Chef des Umweltschutzamtes Freiburg, Klaus von Zahn, am 9. Februar im Umwelt- und Klimaausschuss des Freiburger Rates wie folgt.
Es geht eben um diese Anschlusslösung bei der TREA. Ab quasi Juni 2030 müssen wir dann eben neue Verträge haben. Und wir haben festgestellt, dieses Übergeben unserer Hausmüllabfälle aus der Stadt Freiburg an die GAB ist ein Inhouse-Geschäft. Wenn wir das nicht europaweit ausschreiben, und da dürfen nur Öffentliche beisammensitzen, also Landkreise und Stadtkreise und so weiter. Und die ASF ist eben nur halb öffentlich. Und da ist Herr Remondes mit dabei. Und von daher wurde dann klar, oh, das können wir gar nicht so weitermachen. Oder andersrum, wenn wir ein Inhouse-Geschäft weitermachen wollen und unseren Müll nicht in ganz Europa ausschreiben wollen, dann müsste die ASF die GAB verlassen. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Umstrukturierungsgeschichte. Und gleichzeitig hat der Schwarzwald-Bahr-Kreis angefragt, die würden gerne mit einsteigen. Das ist für die GAB schon interessant und für uns auch, weil je mehr Müll, desto besser die Preise vermutlich, wenn wir dann ausschreiben müssen für 2030. Und von daher stand die GAB dem Ansinnen durchaus wohlwollend gegenüber. Und jetzt soll eben insgesamt ein Tausch erfolgen. Sie müssen hier jetzt nicht alle Zahlen studieren. Interessant sind, glaube ich, in der dritten Spalte oder in der zweiten von rechts die neuen Beteiligungen. Also der Landkreis würde bei 50 bleiben. Wir würden 5% abgeben, der ZAK würde 5% abgeben, die ASF ginge auf 0 und dafür käme dann aber eben der Schwarzwald-Bahr-Kreis mit 12,7% als neuer Partner hinzu. Das ist in der GAB mit allen Partnern soweit vorbesprochen und es gab auch entsprechende vertragliche Regelungen, dass die ASF sich da nicht groß wehren kann, aber die ist auch ganz friedlich da mit uns und die würde also rausgehen und dann quasi als Ersatz der Schwarz.
So verkauft also alles easy peasy. Wenn man genau hinhört, hört man, man soll auch nicht so genau lesen. Im Zuge der Umstellung soll die Stadt trotz Übernahme des 2,7% Anteils der ASF ihre starke gesellschaftsrechtliche Stellung als Minderheitsbeteiligte von über 25% verlieren. auf 20,1%, während der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald stabil bei 50,1% bleibt. Der neue Player ist also der Schwarzwald-Baar-Kreis, SBK, abgekürzt mit 12,7%. Warum nur geht der Anteilsübergang vorrangig zu Lasten von Freiburg? Ist das wirklich eine kluge Entscheidung, wenn doch nach Übernahme des ASF-Anteils die Stadt 27,2% halten würde, also 7,1% an den SBK abgibt, alle anderen aber nur 5,6%, der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gar nichts? Erst recht allerdings vor dem Hintergrund, und das wurde dann aus den Fragen von Stadtrat Schätzle, CDU, Stadtrat Winkler und den Sachverständigen Nick Geiler, die dann auch der obwaltende Umweltamtschef einräumen musste, deutlich. Nämlich zum Beispiel die Anfahrt per Bahn aus dem Schwarzwald-Baar-Landkreis. Ist dieser Bahnanlieferung denn des Restmülls wirklich gesichert?
Transport für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Also insgesamt war das ja immer ein großes Politikum, da haben Sie völlig recht. Danke für die Einordnung nochmal. Und in der Tat, es wird nicht übers Höllental funktionieren, sondern die kommen weiter nördlich runter und müssen die Rheinschiene nehmen. Und wir können immer nur so viel sagen, die Kollegen, tatsächlich sind es nur Kolleginnen vom Schwarzwald-Baar-Kreis, sind echt sehr, sehr ernsthaft da dran, also an der technischen Planung und am Durchrechnen und so weiter. Die sind aber so ehrlich, dass sie schon sagen, es hat schon auch eine preisliche Obergrenze. Also wer länger dabei ist, weiß, dass auch wir nicht im Sonderangebot darunter fahren. Das ist schon alles noch bezahlbar, aber es ist teurer als ein Lkw-Transport, obwohl es halt nur ein Fahrer oder eine Fahrerin in der Lok ist. Aber das Umladen, das Zweifache, das ist schon aufwendig. Also deshalb, das ist ein Preisthema. Und insbesondere der Geschäftsführer von der GAP ist da echt sehr engagiert an denen dran. Und wir finden das auch sehr glaubhaft, was die vortragen. Aber wir können es nicht versprechen. Deshalb ist es so formuliert, wie es formuliert ist. Es ist erwähnt, es ist ein dringendes Anliegen. Und es ist auch ein politisches Anliegen im Schwarzwald-Baar-Kreis, soweit wir das verstanden haben. Also insofern, mehr kann man, glaube ich, im Moment nicht rausholen. Und die halt stark machen, da drin zu sagen, versucht ökonomisch das Optimum da rauszuholen.
So. Preislich sei Lkw billiger, wie wahrscheinlich jetzt auch bei Remondis, die das abtransportieren. Und sie wollen das ökonomisch Beste raushandeln, aber ob das was wird, kann nicht garantiert werden. So. Naja, nichts anders handelt sich's bei der Kontrolltätigkeit des Gesellschafters Stadt Freiburg in Fragen der Abwärme, oft kritisiert, insbesondere vom BUND.
Abwärme. Herr Geiler, es gab tatsächlich über lange Jahre ein ganz skurriles Phänomen, dass es eine vertragliche Sicherung von einer gewaltigen Menge, ich meine, es wären 30% der gesamten Wärmeauskopplung gewesen, also die Größenordnung schon richtig relevant, vertraglich gesichert und es wurde auch immer bezahlt, aber die wurde nie abgenommen. Und die ist dann tatsächlich in die Atmosphäre gegangen, nur man konnte sie halt nicht doppelt verkaufen. Das war jemand, der wollte sich da ansiedeln, der wollte Dinge trocknen, das ist aber über viele Jahre nicht erfolgt und der hat immer brav diesen Vertrag erfüllt. Das ist anders. Den Vertrag gibt es nicht mehr. Die Abwärme ist meines Erachtens zu über 90% am Markt und eben wird auch wirklich im Gewerbepark Eschbach verbraucht und verwendet. Und das ist so seit, ich würde mal sagen, 2-3 Jahren. Also da hat es schon eine Veränderung gegeben. Noch genauer müssen wir bei der GAP nachfragen, aber das ist so.
Zur Erinnerung, die Müllmengen sollen durch den Landkreis Schwarzwald-Baar ansteigen und damit soll der Betrieb der Anlage auch wirtschaftlicher werden. Die Abwärme wird dann notwendigerweise auch wieder steigen. Ob dann die Abnahme allein im Gewerbegebiet reichen wird, ist wieder eine Frage. Aber das scheint ja offensichtlich bei den öffentlichen Gewährsträgern nicht so sehr eine große Rolle zu spielen. Ob angesichts solch flagranter Kontrollverluste der Gesellschafter beim Geschäftsgebaren die Anhebung der Zustimmungsgrenze der öffentlichen Gesellschafter und ihrer Beauftragten von 80% auf 90% ausreicht, inklusive einer Sperrminorität von 10%, Die würde es jedenfalls dem Landkreis Schwarzwald-Baar ermöglichen, die Bahnanlieferung bis und auch nach dem 31.05.2030 zu verzichten. Also es sind ziemlich viele Zweifel angesichts laxer Äußerungen des zuständigen Sachbearbeiters in Freiburg und dem Verlust der gesellschaftsrechtlichen Einflussnahmemöglichkeiten der Stadt mehr als angebracht.
Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 16. Februar 2023 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.